Willkommen auf dem Fantasy Channel. Heute mit Gestatten Hercule Poirot, Elfendetektiv von Ruth M. Fuchs. Hercule Poirot hat einen für einen Elfen ziemlich ungewöhnlichen Beruf. Er ist Privatdetektiv. Als der Elf mit dem stattlichen Schnurrbart und dem französischen Akzent eines Tages von 7 Zwergen zu der Leiche einer wunderschönen Prinzessin gerufen wird, scheint jeder außer diesen Zwergen von einem Unfall auszugehen. Doch auch Poirot wittert ein Verbrechen. Allerdings kann er nicht die Meinung der Zwerge teilen, nur die Stiefmutter der Prinzessin könne die Mörderin sein. Vielmehr gibt es für ihn eine ganze Reihe von Verdächtigen, einschließlich der 7 Zwerge. Der Detektiv macht sich also daran, mit seinen kleinen grauen Zellen den Fall zu lösen. Dabei schreckt er auch nicht davor zurück, seine eleganten Lackschuhe dem feuchten Waldboden auszusetzen. Mit Hilfe seines unerschütterlichen Dieners Orges kommt er bei der Aufklärung auch scheinbar gut voran. Da geschieht ein zweiter Mord. Dieses Buch ist eine humorvolle Hommage an die Kriminalautorin Agatha Christie und ihren berühmten belgischen Detektiv. Auf den Klippen von Ruth M. Fuchs. Die Geschichte ist kein Auszug aus dem Buch, sondern eine noch unveröffentlichte Kurzgeschichte zu Ruths künftigem Serienhelden. Als Hercule Poirot von seinem Spaziergang von den Klippen zurückkam, schwirrten überall Leute herum. Die meisten von ihnen trugen die Uniform der Polizei. Was ist geschehen? Wandte er sich neugierig an den Elf an der Rezeption. »Einer unserer Gäste hatte einen bedauerlichen Unfall«, erklärte dieser in neutralem Ton. Doch als Poirot ihn wissbegierig weiter ansah, beugte er sich vor und flüsterte im Verschwörerton. »Tot! Er fiel von der Nasenklippe. Sie wissen schon, dieser Vorsprung, der ein Stück hinausragt und angeblich wie die Nase unseres hohen Herrschers Oberon geformt ist«, und seine Frau stand daneben. Das gibt einem doch zu denken, nicht?
Allerdings, murmelte Poirot, dann war es vielleicht gar kein Unfall.
Nun, die Polizei wird das untersuchen,
meinte der Elf, wieder ganz der gewissenhafte Hotelangestellte. Letzteres lag vielleicht einfach daran, dass sein Vorgesetzter in diesem Moment aus seinem Büro kam. Er wurde von einem Polizeibeamten begleitet.
Inspektor Jupp?
Staunte Hercule Poirot. Der Beamte wandte den Kopf und grinste, als er erkannte, wer ihn da angesprochen hatte.
»Na sowas, Hercule Poirot, der große Elfendetektiv persönlich!«
Der eigentlich eher kleine Elf richtete sich großtuerisch auf, als sein Name genannt wurde. Die Titulierung bereitete ihm offensichtlich Vergnügen. Stolz zwirbelte er seinen beachtlichen Schnurrbart und eilte zu seinem Bekannten.
»Was machen Sie denn ihr?«
wollte er wissen.
»Hat man Sie extra herbeibeordert, mon ami?«
»Ah, Sie wissen schon von dem Unglücksfall.«
Jupp verzog amüsiert den Mund, doch dann wurde er gleich wieder ernst.
»Der Tote ist Herr Behringer, ein bekannter Industrieller aus Ländern-Königstadt, und die hiesige Dorfpolizei fühlte sich überfordert. Also forderte man Verstärkung bei uns an, und da bin ich also.«
Er zwinkerte Poirot zu.
»Eigentlich sieht alles nach einem Unfall aus, aber wenn Sie auch da sind...«
»Oh!«
wehrte der Elfendetektiv jedoch ab.
»Mais moi, je suis en vacances. Mein Arzt meinte, etwas Seeluft würde mir gut tun. Ich war ein wenig kurzatmig in letzter Zeit.«
Jupp musterte ihn unauffällig. An der Kurzatmigkeit schien ihm eher Poirots beachtlicher Leibesumfang schuld zu sein, der seit dem letzten Treffen noch gewachsen zu sein schien. Das musste jetzt 2 Jahre her sein, aber wie auch damals erschien der kleine Elf wie aus dem Ei gepellt. Nur die Lackschuhe waren staubig. Lackschuhe an einem kleinen Ferienort, der für seine wilde Küstenlandschaft bekannt war. Jupp schüttelte den Kopf.
»Sie haben ganz recht, dass Sie den Kopf schütteln«,
ereiferte sich Poirot da.
Seeluft wird entschieden überschätzt. Ich bin jetzt seit über einer Woche hier und tue nicht anderes, als mich zu langweilen. C'est horrible. Die Sonne geht morgens auf und abends unter und dazwischen weht der Wind. Das ist alles. Rien ne se passe, rien.
Na ja, jetzt ist etwas passiert,
wagte Job einzuwenden.
Ah, c'est vrai,
gab Poirot zu und strich sich den Bart. Das ist wahr.
Wir müssen allerdings davon ausgehen, dass es ein Unfall war,
fuhr Inspektor Job fort. Ich dachte, seine Frau war bei ihm. Ist es denn ausgeschlossen, dass sie...
Ja, das ist es. Die beiden waren nämlich nicht allein. Herrn Beringers Assistentin war ebenfalls dabei.
Na nü, Herr Beringer fährt mit seiner Frau in den Urlaub und nimmt auch noch seine Assistentin mit, staunte der Elfendetektiv.
C'est très bizarre. Ungewöhnlich, ja, stimmte Job zu. Anscheinend wollte er auch in den Ferien ein wenig arbeiten.
Er blickte zur Treppe, die zu den Hotelzimmern führte, und machte eine einladende Handbewegung.
Ich bin gerade auf dem Weg zu den beiden Damen, um sie zu befragen. Wollen Sie mich begleiten?
Avec plaisir. Hercule Poirot strahlte. Mit federnden Schritten eilte er hinter dem Inspektor die Treppe hinauf. Endlich ein wenig Abwechslung. Diese Aussicht belebte ihn außerordentlich. Die beiden Frauen saßen gemeinsam im Zimmer, das Herr und Frau Beringer gemietet hatten. Frau Beringer hatte rot geweinte Augen, nahm sich aber sichtlich zusammen, als Inspektor Job sich und Poirot vorstellte. Der Elfendetektiv betrachtete die füllige, aber sehr gepflegte Frau, die um die 40 sein mochte. Neben ihr saß eine auffallend schöne Blondine, Anfang 20, schlicht, aber geschmackvoll gekleidet. Er hatte die beiden in Begleitung eines Mannes manchmal im Speisesaal gesehen. Frau Hart nickte Jupp und Poirot lediglich zu, während Frau Beringer die beiden bat, sich doch zu setzen und ihnen Tee anbot. Misstrauisch beäugte Poirot die Flüssigkeit in seiner Tasse und seufzte innerlich. Natürlich war es Hagebuttentee, den er hasste. Warum konnte niemand Kräutertee anbieten? Während er heroisch einen Schluck nahm, bemerkte er, wie die Blondine Tasse und Untertasse ihres Tees hochhob, jedoch gleich wieder absetzte und dann nur die Tasse hob, die sie mit beiden Händen umfasste. »Dies ist Beatrice Hart, die Assistentin meines Mannes«, erklärte inzwischen Frau Beringer. »Sie war dabei, als mein Mann...«
»Vielleicht erzählen Sie uns einfach, wie Sie den Tag verbracht haben«,
unterbrach Job sie taktvoll.
»Sie sind seit letzter Woche hier, nicht wahr?«
»Ja«, auf Frau Beringers Lippen zeigte sich ein schwaches Lächeln. »Unser erster gemeinsamer Urlaub seit Jahren. Ted hat immer so viel gearbeitet und niemals Zeit für so etwas gehabt. Aber dann aus heiterem Himmel schlug er diese Reise vor. Zwar müsste er auch hier ein paar Dinge regeln, meinte er, und deswegen musste Frau Hart mitkommen, aber er wollte sich auch Zeit für uns nehmen. Er fand, dass wir schon viel zu lange nur nebeneinander hergelebt hätten.« Sie machte eine hilflose Geste und wirkte erneut sehr traurig. »Damit hatte er wohl auch recht.«
»Gab es viel zu tun für Sie, Mademoiselle?«
wandte sich Poirot an die Blondine. »Nein, eigentlich nicht«, erklärte diese nur und hob noch nicht einmal den Blick von der Tischplatte, die sie fortwährend anstarrte. »Ted hielt Wort und war meistens mit mir zusammen«, sprang Frau Beringer ein. »Er gab sich so viel Mühe, mir die Tage angenehm zu machen. Ich glaube, Frau Hart hat sich oft gelangweilt.« »Aber nicht doch«, wehrte diese ab und zog die Mundwinkel nach oben. Sie schaute immer noch nicht auf.
»Dann war es also eine Ausnahme, dass Sie zu dritt etwas unternahmen?«
forschte Inspektor Jupp. »Richtig, wir aßen natürlich zusammen«, bejahte Frau Beringer. »Und heute beim Frühstück schlug Ted vor, wir könnten doch zu dritt einen Ausflug machen. Ich stimmte sofort zu, die Ärmste hatte mir schon richtig leid getan.«
»Es war also die Idee von Herrn Beringer«, vergewisserte sich der Inspektor.
»Ja«, sagte Beatrice Hart schnell. »Er war so rücksichtsvoll«, erläuterte Frau Beringer warm und erzählte auch gleich weiter. »Wir liefen also herum und dann kamen wir zu dieser Klippe, Nasenklippe nennt man sie wohl. Da stand ein Warnschild, aber Ted meinte, wir hätten ja gutes Schuhwerk.
Varro warf einen Blick auf die Füße der beiden. Beide trugen neue, robuste Wanderschuhe. Ein wenig wehmütig blickte er auf seine eigenen Lackschuhe. Dann wandte er sich wieder Frau Behringer zu, die weiter berichtete.
Ted war sicher, dass man von der Stelle aus einen herrlichen Ausblick hätte. Er bestand regelrecht darauf, obwohl Frau Hart erklärte, sie sei nicht schwindelfrei. Also nahm ich sie am Arm, um ihr Halt zu bieten, und dann...
Ihre Stimme brach. Ich hielt mich an Frau Behringer fest, nahm Beatrice Hart den Faden auf, während die ältere Frau um Fassung rang. Nun schaute sie die beiden Männer aus klaren blauen Augen ernst an. Plötzlich bemerkte ich, wie Herr Behringer strauchelte. Ich versuchte, ihn noch zu halten, aber es war zu spät.
Ja, genau so war es.
Frau Behringer schenkte der Blondine einen dankbaren Blick.
Ich fuhr herum, als Ted aufschrie, sah, wie Frau Hart versuchte, ihn zu packen, aber da war er schon abgerutscht.
Frau Hart stand also zwischen Ihnen und Ihrem Mann?
Fragte Jupp noch einmal nach. Beide Frauen nickten. Sie erzählten noch, wie sie losgelaufen waren, um Hilfe zu holen, aber es war nichts mehr zu machen gewesen. Ted Behringers Körper war auf die Felsen unterhalb der Klippe gestürzt und zerschmettert worden. Er musste sofort tot gewesen sein.
»Tja, kein Fall für Sie, Herr Varro.«
Inspektor Jupp zuckte die Schultern, als sie beide nach der Vernehmung noch ein wenig im Foyer zusammensaßen.
»Und ich hätte mir den Weg hierher auch sparen können. Na, wenigstens bin ich ein wenig an die frische Luft gekommen.«
»Haben Sie gesehen, wie Mademoiselle Harts Hand gezittert hat, als sie das Teegebäck anhob?«
fragte Varro unvermittelt.
»Sogar der Teelöffel hat geklirrt.«
»Ist mir nicht aufgefallen«, gab Jupp zu. »Ist aber auch kein Wunder, dass das arme Ding einen Schock hat.«
»Bien sûr«, gab der Elf zu. »Aber wie kann sie versuchen, den Mann zu halten, wenn sie nicht schwindelfrei ist?«
»Ein Reflex«,
winkte der Inspektor sorglos ab.
»Na ja, ich muss los, wenn ich meinen Zug nach Lenton erreichen will.«
Er verabschiedete sich herzlich von dem kleinen Detektiven, der ihm nachdenklich hinterhersah, wie er eilig das Hotel verließ.
»Kein Fall für Varro«, murmelte er gedankenvoll. »Mais j'en doute, ich glaube nicht, dass es ein Unfall war.«
Er saß noch eine ganze Weile grübelnd an seinem Tisch, trank Kräutertee und ließ sich ein Schokoladentörtchen schmecken. Dann stand er auf und ging zur Rezeption.
»Pardon, Mademoiselle, aber darf ich eintreten?«
Hercule Varot legte seinen Eierkopf schief und blickte Beatrice Hart treuherzig an.
»Nur eine Frage hätte ich noch.«
Beatrice Hart trat zur Seite und ließ ihn in ihr Zimmer treten. Es war um einiges schlichter eingerichtet als das von Herrn und Frau Behringer. »Nehmen Sie Platz«, bat die Blondine und setzte sich dem Elf gegenüber auf ein Sofa. Sie sahen aufmerksam an. »Was gibt es denn noch?«
»Warum haben Sie Herrn Behringer umgebracht?« fragte Hercule Varot.
»Was?« Fassungslos starrte sie ihn mit weit aufgerissenen Augen an. »Wie kommen Sie denn auf diese absurde Idee?«
»Nun, Mademoiselle.«
Der Detektiv breitete die Hände aus.
»Herr Behringer ist ein prominenter Mann. Er ist bekannt für seine Willensstärke und seinen, sagen wir mal, Geschmack bei Frauen.«
Varro beobachtete die junge Frau, die nun die Finger ineinander verkrampfte und an ihm vorbeischaute.
»Ich nehme an, Sie und er hatten une relation intime«,
fuhr er fort. Unvermittelt beugte er sich vor und ergriff ihre Hände.
»Sagen Sie mir alles«,
bat er.
»Ihr Verhalten vorhin hat Sie verraten. Ich weiß, was geschah, doch ich möchte wissen, warum.«
Einen Moment erwiderte sie kühl seinen eindringlichen Blick, doch dann sackten ihre Schultern nach vorn und sie schluchzte auf.
»Ja, wir hatten ein Verhältnis«, flüsterte sie. »Wir trafen uns regelmäßig in meiner Wohnung. Ted war ein unglaublich charmanter Mann, wenn er wollte, fürsorglich, aufmerksam, rücksichtsvoll und so klug.«
Sie schüttelte den Kopf.
Es war falsch, aber ich genoss es.
Wie lange ging das so?
Wollte Poirot wissen. Fast ein Jahr. Er erzählte mir auch, dass seine Frau eine ganz unglaublich einfältige Person sei. Er sei jung und dumm gewesen, als er sie heiratete, sagte er, aber er könne sich nicht scheiden lassen, weil es einen Ehevertrag gibt.
Das hat sie gekränkt?
Oh nein, gar nicht. Beatrice Hart sah geradezu entrüstet aus, dann lachte sie auf. Oh nein, ich gehöre nicht zu den Gänschen, die auf eine Scheidung hoffen. Ich fand es ganz angenehm so. Keine feste Bindung, keine Verpflichtung. Wissen Sie, Ted konnte sehr bestimmend sein. In der Firma musste jeder vor ihm kuschen. Ich hatte das Gefühl, als seine Ehefrau müsste ich das auch. Das wollte ich nicht.
Aber dann hat sich etwas verändert,
drängte der Elf sie sanft weiter zu erzählen. Nun ja, er fing immer öfter an, über seine Frau zu klagen, erklärte, dass er es nicht mehr aushalte mit ihr, und eines Tages, ich weiß nicht mehr wann, sagte er, man müsste sie umbringen. Ich hielt das für einen schlechten Scherz.
Aber es war keiner?
Nein, die Blondine seufzte. Er fing an, Szenarien zu entwerfen, wie man es machen könnte, ohne erwischt zu werden. Ich versuchte immer, es ihm auszureden, Gründe anzuführen, warum es nicht klappen würde. Ich dachte, wenn ich genügend Einwände fände, würde er wieder aufhören. Ich dachte auch daran, mich von ihm zu trennen, aber... Sie senkte beschämt den Kopf, hob ihn dann aber wieder und blickte Poirot trotzig in die Augen. Ja, ich gebe es zu. Ich wollte meinen Job nicht verlieren und die schöne Wohnung, die er bezahlte.
»Comprensible«, versicherte ihr der Elfendetektiv, »wir alle hängen an den Annehmlichkeiten des Lebens.«
Er lächelte Beatrice Hart aufmunternd zu und tätschelte ihre Hand. Eine Weile saßen sie schweigend da. »Etwa vor 2 Wochen kam Ted dann mit dieser Urlaubsidee daher. Es sei schon alles arrangiert«, verkündete er und grinste so, dass mir ganz übel wurde. Mir war klar, dass er etwas Schlimmes vorhatte, aber er wollte nicht mit der Sprache heraus. Das Ganze schien ihm ungeheuer Spaß zu machen wie ein Spiel. Es war widerlich. Ich hatte Frau Beringer vorher nie getroffen und stellte fest, dass sie durchaus nicht dumm war, nur ein wenig schweigsam, aber sehr nett. Ted gab sich große Mühe, sie zu verwöhnen, und ich dachte schon, dass er seine Mordgedanken aufgegeben hätte und mich stattdessen diskret verabschieden wollte. Aber dann platzte er mit der Idee für einen Ausflug zu dritt heraus. Mir hatte er es schon am Tag vorher gesagt, als er mit mir ein paar geschäftliche Dinge besprach. Fast wäre ich nicht mitgegangen, weil mir so elend war. Aber dann kam ich doch mit. Ich erklärte, dass ich nicht schwindelfrei sei, um mich dicht an Frau Beringer halten zu können. Damit wollte ich verhindern, dass er eine Gelegenheit bekam, ihr etwas anzutun. Wir stiegen also zu dieser Nase hinauf, erst Frau Beringer, dann ich und zuletzt Ted. Und dann...« Sie entzog Poirot ihre Hände, gestikulierte hilflos. »Wir standen dort oben, Frau Beringer stand links von mir und Ted rechts, und dann schwang ich plötzlich herum und stieß mit aller Kraft.« Sie machte eine stoßende Bewegung und starrte den Elf bebend an. »Ich habe dann behauptet, ich hätte versucht, Ted zu helfen, und Frau Beringer bestätigte sofort, dass es so war. Es ging ja alles so schnell.«
»Ah«, sagte Poirot zufrieden, »so etwas habe ich mir schon gedacht.
Dann holen Sie jetzt die Polizei, um mich zu verhaften.« Beatrice Hart sprach diese Worte ganz nüchtern aus, als rede sie über eine Fremde.
»Mais pourquoi? Warum denn das, Mademoiselle?«
wunderte sich der Elfendetektiv. »Ich habe jemanden ermordet!« Erstaunt starrte die junge Frau ihn an.
»Non, Mademoiselle«,
erklärte jedoch Hercule Poirot freundlich.
»Sie haben einen Mord verhindert, das haben Sie getan. Fassen Sie sich, Mademoiselle Hart, so ist es am besten. Hören Sie auf Papa Poirot.«
Damit nahm er die Hand einer Beatrice Hart, die nun sehr verwundert, aber auch sehr erleichtert aussah, hauchte einen Kuss darauf und verließ sie. Sehr mit sich zufrieden, begab er sich auf sein eigenes Zimmer, um sich zum Abendessen umzukleiden.
Thank you.